Vielen Dank, Frau Müller-Tamp, für diese ausführliche und schöne Einführung, die mich ja einigermaßen charakterisiert, und natürlich auch für die Einladung, der ich sehr gern gefolgt bin. Sie werden sehen, dass ich jedenfalls hier schon mein Thema gefunden habe. Und das fängt gleich jetzt damit an. Sehen Sie rechts die Schrift meines Großvaters, über den ich ja versuche, eine Biografie zu schreiben. Lütterlin-Schrift, so ungefähr Originalgröße, was Sie hier jedenfalls gar nicht. Und ein ganz wichtiges Dokument, ich habe es bis heute nicht vollständig entziffern können. Wichtig, weil mein Großvater 1943 gegen eine Gruppe von aus der Organisation TOT in Serbien einen Prozess anstrengte, weil diese Leute, das ist ja schließlich eine Art Baufirma gewesen, Mitglieder eines Dorfes, ich glaube 16, mir nichts, dir nichts, erschossen haben, weil sie glaubten, dass sie bei ihnen ein Materialdiebstahl verübt hatten. Und der wurde natürlich niedergeschlagen. Deshalb wäre es mir eigentlich ganz wichtig, das im Detail lesen zu können. Wie schalte ich denn? Ach, hier muss ich, ja gut, ganz normal, nicht? Gut, also das Problem dieser Schrift, Sütterlin sowieso schon, ich habe also auf der Schule noch so mal die letzten Stunden, wo man das lernen konnte, mitbekommen, und ohne meine Schwester, meine ältere Schwester, die das noch einigermaßen gelernt hat, wäre ich ganz und gar aufgeschmissen. Mein Großvater hat über 400 Seiten Erinnerungen hinterlassen für seine Enkel, wie Sie sehen. Und auch das natürlich völlig unlesbar für uns, gerade die Enkel. Und meine Großmutter hat einen großen Teil davon abgeschrieben. Und da sehen Sie, damit hat sie angefangen. Aber ich zeige Ihnen das auch nicht. Das ist die Ehefrau von dem Vorhergehenden. Nicht? Sehen Sie nochmal. Na, zurück. Da. Der Mann, die Frau. Ja, schon erstaunlich. Jetzt will ich aber noch die Schrift meines Vaters zeigen, auch in diesem Zusammenhang von 1947, wo er nämlich vor dem Militärtribunal in Nürnberg Recherchen nach meinem Großvater, der von den Serbien ja nach Belgrad gebracht worden war, anstellte und hier in diesem Brief an meine Mutter berichtet. Jetzt das Letzte, ach nein, jetzt komme ich selbst, na bitte, komm mal. Da, nee, Augenblick, jetzt habe ich, na nu, wo bin ich denn? Da, also, hier, das sehen Sie, das ist mein Vortrag, ja. Können Sie mal sehen. Kleine Vorschau auf diese Weise auch. Ich habe manchmal selber Schwierigkeiten, meine Schrift zu lesen. Aber das bringt mich da mehr ins Denken, hier vor Ihnen. Und schließlich möchte ich dann noch die Handschrift, das ist wahrscheinlich irgendwie vertauscht worden, von einer alten Freundin von mir, Beatrice, auch Mutter einer Tochter von mir, zeigen. Aus einem Grunde, dass nämlich eigentlich die eine schöne Handschrift ist, ganz im Gegensatz zu meiner, nicht? Na, wo bin ich denn jetzt? Irgendwie funktioniert. Hier, schön kann man die nicht nennen. Hat ja auch immer eine 5 in Schönschreiben, gab es ja früher mal. Ja, jetzt? Ja, hier. Eine schöne Schrift, aber unlesbar. Darauf komme ich nochmal zurück. Also, das ist die Einleitung. Nun, hier haben wir mit Handschriften zu tun. Und man fragt sich, ob das allmählich sozusagen der Nachgesang einer Geschichte der Handschrift ist. Wir scheinen uns im Zeitalter der Dämmerung zu befinden. Und das Kunstwerk von Axel Malik hat meiner Ansicht nach damit zu tun. so jemand wie dieser Künstler mit sozusagen freier Schrift taucht in dem Moment, historisch in dem Moment auf, wo es mit der Handschrift des Menschen zu Ende geht. Hegel hat mal gesagt, die Eule der Minerva erhebt sich zu ihrem Fluch erst im Zeitalter der Dämmerung. Also die Eule der Minerva ist der Vogel der Weisheit, nicht? Und die fängt erst an, wenn es langsam dunkel wird. Ganz im Gegensatz zur Aufklärung, das ist ja umgekehrt. Und ich glaube, dass das Kunstwerk von Herrn Malik damit zu tun hat. Denken Sie daran, dass es gar nicht so lange her ist, dass wir in Deutschland eine Diskussion darüber hatten, die Handschrift abzuschaffen, die, also das Schreiben, die wurde dann in der öffentlichen Diskussion die sogenannte Schnürle-Schrift genannt, also für in der Schule abzuschaffen, dass die Kinder noch eine durchgehende Schrift haben und dass sie, wie sie am Computer, bloß noch die Buchstaben tippen, dann, wenn sie mal was schreiben müssen, bloß noch also die Druckschrift benutzen. Und ich will Ihnen sagen, wer weiß, das ist bei uns abgeschmettert. Deutschland ist ja sowieso relativ konservativ, Gott sei Dank. Aber es gibt Länder, in denen die Schrift bereits abgeschafft ist. Und zwar hier nahegelegen Finnland und in den USA zum großen Teil auch. Das heißt also, wir befinden uns hier eigentlich an einem Thema, das zur Neige geht. Umso mehr ist es notwendig, sich darüber zu besinnen, was es war und auch sein könnte, weiterhin. Nun, zunächst, die Handschrift bedeutet auch heute bei uns noch etwas, nämlich als Unterschrift. Aber auch das geht zur Neige. Ich möchte zunächst zum Thema Unterschrift ein Zitat von Ludwig Klages Handschrift und Charakter vorlesen, ein Buch, was unendliche Auflagen erlebt hat, aber ich glaube jetzt auch wohl nicht wieder neu aufgelegt wird. Da lesen wir, seit langem ist es eine anerkannte Tatsache, dass die Handschrift eines Menschen unnachahmlich ist und darauf beruht beispielsweise die Bedeutung der persönlichen Unterschrift von Dokumenten und Verträgen. Nun, das wird bei Klages dann ja auch so erläutert, dass er sagt, die Handschrift ist das bleibende gegenständliche Ergebnis der persönlichen Schreibbewegung. Also Klages unterstellt, dass eben dass die Handschrift eigentlich eine Spur ist und dass darin sozusagen die charakteristische innere Bewegung des Menschen zum Ausdruck gebracht wird. Deshalb sei es eine Aufgabe der Graphologie, nämlich einer Wissenschaft, die den Charakter des Schreibens aus der Schrift erschließen will. Ich weiß, ich muss ja leider auch an Ludwig Klages erinnern, weil es den kaum noch jemand kennt. Das war eigentlich ein bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts. Und er ist als solcher eigentlich mindestens durch sein Buch über Geist und Seele, Geist als Widersacher, ja, danke Wolfgang, ja. Und aber auch durch sein Buch über den kosmogonischen Eros, was ich besonders schätze, wohl noch bekannt. Aber dass er eben auch ein großer Graphologe war, davon teilweise überhaupt sein Leben bestritten hat. Er hat über das Buch Die Wissenschaft der Graphologie ein zweibändiges Werk, zwei solche Bände geschrieben. Aus dem habe ich nicht zitiert, sondern eben mehr aus dieser mehr populären Schrift, Handschrift und Charakter. Also dieser Philosoph, der hatte es eben sehr stark mit den Ausdrucksformen der Natur und des Menschen zu tun. Deshalb stammt von ihm auch der Begriff der Wirklichkeit des Bildes oder der Bilder, nämlich das, was Bilder ausstrahlen. Und das hat mit der Handschrift auch was zu tun. Aber jedenfalls ist es so, Ludwig Klages ist eigentlich derjenige, den man berücksichtigen muss, wenn man überhaupt das Thema Graphologie ins Auge fasst. Nun habe ich gesagt, mit Klages noch, also dass die Handschrift als Unterschrift eine zentrale, eine rechtliche Bedeutung hat. Aber auch diese Tatsache geht zur Neigung. Heute wird nämlich vielfach die Unterschrift durch die Benutzung von Codes, von Username und PIN-Codes, Geheimzahl und so weiter ersetzt. Das heißt also, auch als Rechtsperson können Sie sich häufig heute eben durch elektronische Gesten, würde man so sagen, vermitteln. Aber der Ausdruck Gestus ist vielleicht genau in diesem Zusammenhang völlig unangebracht, weil natürlich, sagen wir mal, in diese Benutzung dieser Codes eigentlich nichts von Ihrer Leiblichkeit und Ihrer Gefühlswelt und so weiter mehr eingeht. Sie sind also sozusagen eine abstrakte gesellschaftliche Person, wo man sagen muss, dass man in diesem Sinne sagen muss, ja, in der Netzgesellschaft sind wir als Personen häufig nichts weiter als ein identifizierbarer Anschluss ans Netz, nämlich, ne? Oder ein Account. Also, sehr viel wird die Handschrift dadurch ersetzt. Aber in anderer Hinsicht auch durch etwas eher Biologisches, sozusagen noch radikaler biologisch als dieser Ausdruck, den Klages im Ausdruck hatte, in Erklärung gebracht hat, nämlich also Zeugnis der individuellen Bewegungsform, nämlich durch die biologischen oder physiologischen Daten, nicht? Also zum Beispiel durch den Fingerabdruck. Ich habe es auf einer Flugreise in Norwegen sogar erlebt, dass die norwegischen Kollegen keine Boardingcard mehr brauchten. Ja? Also beim Gate gingen sie mit ihrem Daumen drauf. Geht auch. Ne? Ist ja eigentlich noch deutlicher die Identifizierung. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch hinkommen. Aber wir müssen sehen, dass weltweit, also auch quantitativ, also diese physiologischen Daten, insbesondere der Daumenabdruck oder also die Daumenhandlinien zur Identifikation der Personen eine große Rolle spielen, nämlich bei Ländern mit weitgehendem Analphabetismus, dass eben die Menschen sich eben nicht etwa durch Unterschrift oder so, sondern eben durch ihren Daumen identifizieren und so auch registriert werden. Also hier ist jetzt merkwürdigerweise eher sogar mehr als bei der Handschrift oder der Unterschrift sozusagen die leibliche Existenz oder sagen wir mal das Zeichen der eigenen Leiblichkeit für die Identifikation der Person von Bedeutung. Nun aber nochmal zu dem Thema, was ja von Klages schon eingeführt wurde, nämlich der Graphologie. Da geht es nämlich auch zurück. Die dass Klages eigentlich nicht mehr bekannt ist und auch sein Buch, was mehr als 20 Auflagen erlebt hat, wohl nicht mehr zu haben ist, geht auch darauf zurück, dass die Graphologie eigentlich in unserer Gesellschaft ja allenfalls noch im kriminologischen Zusammenhang vielleicht eine Rolle spielt, aber nicht mehr, wie es früher war und wie ich es noch erlebt habe und viele vielleicht noch von Ihnen erlebt haben, in Bewerbungsschriften. Früher musste man einen handgeschriebenen Lebenslauf abliefern. Wozu eigentlich? Doch sicher nicht, weil man glaubte, dass die Leute schön schreiben können und dann im Büro sich handschriftlich betätigen. Nein, das war tatsächlich noch ein Gesichtspunkt, der mit Graphologie zu tun hat. Das war eine Art persönlicher Vorstellung, der handgeschriebene Lebenslauf. Die Graphologie ist eine merkwürdige Wissenschaft. Ich glaube, sie entspricht ungefähr der Physiognomik. Die Physiognomik, die ja vor allem im 18. Jahrhundert, also in Folge von Lavater, geradezu ein Gesellschaftsspiel gewesen ist, da ging es um etwas Ähnliches, nämlich aus den Gesichtszügen und den Formen des Schädels natürlich, nachher bei Herrn Gallus, den Charakter eines Menschen erkennen zu können. Also aus gewissermaßen Ausdruckscharakteren des Gesichtes auf den Charakter dieses Menschen der dahinter steckt, schließen zu können. Und das ist eben auch bei der Graphologie. Es ist eigentlich eine ähnliche Disziplin. Ich will das nochmal lesen, nochmal dieses Zitat, was ich vorhin schon erwähnt habe von Klages, der sagt, dass die Graphologie eine Wissenschaft sei, die den Charakter des Schreibers aus der Schrift erschließen will. Gut, also das spielte mal eine Rolle bei Bewerbungen, und Sie wissen ja, dass heute Bewerbungen häufig überhaupt nur noch per E-Mail eingebracht werden. Jedenfalls, also diese Forderung eines persönlichen Lebenslaufes ist schlechthin veraltet. Gut, damit möchte ich jetzt diesen Teil mal abschließen, der sich, sagen wir mal, um Handschrift als Zeichen der Person, Identifikationsmöglichkeit und als Basis für graphologische Erkenntnis des Charakters sich beschäftigt hat, das möchte ich abschließen. Und nun zum Thema Briefe übergehen. Das ist ein wichtiger Teil meines Vortrags und kommen am Ende nochmal darauf zurück. Und zwar müssen wir ja sagen, dass eben auch das, was überhaupt mit Handschrift zurückgeht, der handgeschriebene Brief zurückgeht. Überhaupt der Brief, nicht? Schon alleine einen Brief zu schreiben, nicht? Erstens 70 Cent, jetzt inzwischen ist ja schlimm. Außerdem hat die Post das ja so eingerichtet, dass man ja mit dem Brief häufig erstmal ins Auto steigen muss, um den nächsten Briefkasten zu erreichen. Da kann man ja gleich den Brief hinbringen, wo er hin soll. Also die Post arbeitet ja sehr schön mit dem ganzen E-Mail-Internet-System zusammen, indem sie also die Möglichkeit des Briefschreibens eigentlich einem vermiest. Aber was bedeutet das? Wissen Sie, jetzt hier, wir sind bei einem Jubiläum eines der philologischen Institute. Was bedeutet das? Und die nächste Generation wird eine ganze Literaturgattung nicht mehr kennen, die für uns noch eine große Rolle spielt, nämlich die Briefwechsel. Wir haben so bedeutende Briefwechsel von wichtigen Persönlichkeiten, sagen wir mal Adorno oder Schorlemmer oder warten Sie mal, das habe ich hier, ich habe ja mal extra mal nachgeguckt. Also das ist so, dass diese Briefwechsel häufig eben auch dann Faksimiles der Briefe bringen. Sie haben hier auf der linken Seite Martin Buber und auf der rechten Seite Hans Carossa. Das ist aus dem Briefwechsel von Buber. Es ist erstaunlich. Also Buber hat gewissermaßen mit seiner Generation auch mit anderen Englisch, Französisch und so weiter korrespondiert. Das sind, glaube ich, 9 Bände, ja? Das ist ein großer Teil seines Werkes. Und das ist bei vielen Autoren so, dass die Briefwechsel ein Teil des Werkes sind und auch für ihre intellektuelle Entwicklung und vor allem das Kommunikative zwischen bedeutenden Geistern sich dort manifestiert. Diese Gattung, liebe Philologen, nützen Sie es nochmal aus, aber die nächste Generation wird das aus unserer Generation nicht mehr haben, weil die Leute eben keine Briefwechsel mehr austauschen, sondern eben E-Mails schreiben. Darauf muss ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Also solche eben auch handschriftlichen Zeugnisse der Briefschreiber finden Sie im Großen und Ganzen eigentlich fast immer in diesen Ausgaben von bedeutenden Briefwechseln. Und ich hätte Ihnen da sehr viel noch zeigen können, im extra in der ULB, unserer großen Landesbibliothek gewesen, habe mir das mir mal angeschaut. Das ist ein Schatz, ein philologischer Schatz sondergleichen, diese Briefwechsel. Und deren Zeitalter geht zu Ende. Warum? Wegen des E-Mails-Verkehrs. Also erstmal nicht, die kostet nichts, nicht? Schon mal gut. Zweitens, die Schnelligkeit, nicht? Das E-Mail schickst du los und es ist schon da. Nicht muss man sagen, der Ausdruck avant la lettre, nicht? Sagt man doch, das müsste man mal hier anwenden. Also ganz schnell und so fort. Aber, was hat das für Folgen? Das hat für die ganze Sprachgestalt dieser Briefe und auch für den Austausch ganz wichtige Folgen. Und zwar ist es so, erstmal geht es um die Schnelligkeit. Es ist so, wenn Sie eine E-Mail nicht heute beantwortet haben oder spätestens morgen, wird sie vergessen. Ich meine, auch Sie selber vergessen. Die wird ja überspült von immer neuen Wellen von E-Mails. Also es muss sofort beantwortet werden und der Adressat oder der Absender erwartet das auch. Nicht nach 3 Tagen kriegen Sie, hast du meine E-Mail nicht gekriegt? Also es geht ganz schnell. Das heißt, diese Schnelligkeit, die ja natürlich auch ein Vorteil ist, nicht? Also meine ist teils besser, teils schlechter als Telefon, aber jedenfalls genauso schnell. Aber immerhin hat der andere dann auch ein Dokument, weil er dann nochmal nachschauen kann. Aber diese Schnelligkeit bedeutet auch, dass Sie in Ihrer Antwort nicht mehr groß nachdenken. Nicht? Also das ist so, eine E-Mail, dann ist es eine Sache, sofort sich entscheiden. Und vor allem, es fehlt das, was eben in den großen Briefwechseln ganz deutlich zu merken ist, die Arbeit an der Sprache, am Stil. Nicht? Also erstmal tendieren ja Briefwechsel und natürlich SMS und Twitter und so weiter, die tendieren so dazu, einer Abkürzungssprache und Trivialisierung der Sprache, nicht? Indem sie also Nuancen dessen, was gesagt werden kann, kaum erwägt, sondern eben schnell beantwortet. Also das ist der eine Punkt für das E-Mail. Das andere, das, was eigentlich für die großen Briefwechsel wichtig war, nämlich der Bestand, der Brief, der geschickt ist, der sozusagen materiell da ist, der Bestand eben, die wurden gesammelt. Leider gibt es halt zum Teil, das sehen Sie, wenn Sie mal die Briefwechsel sich anschauen, leider sehr große Asymmetrien, ja. Also nehmen Sie zum Beispiel mal bedeutender Briefwechsel von Martin Heidegger und Hannah Arendt. Naja, es sind ja fast alles bloß ganz diese kurzen Notizen von Heidegger und die Briefe von Hannah Arendt, die bestimmt gefühlsinhaltlich und ausführlich gewesen sind, hat er oder Heideggers Frau eben verschwinden lassen. Also das heißt, das finden Sie leider sehr häufig, dass diese sogenannten Briefwechsel auf einem Bein nur stehen, leider. Also das ist also, oh, ich muss das mal wegmachen, sonst versuchen Sie die ganze Zeit das zu entziffern. Also gut. Der klassische Brief hatte eben, weil er eben eine materielle Gestalt hat, hatte er eine bestimmte Beständigkeit und wurde eben häufig gesammelt. Ich selber habe mindestens eine solche Sammlung bei mir noch zu Hause. Aber eben, dass überhaupt diese großen Werke der Briefwechsel entstanden sind, liegt eben daran, dass das Bestand hatte. Und die E-Mails, naja, im Prinzip könnten Sie denken, naja, die kann ich immer noch bei NSA nachfragen, ob sie den noch haben, wenn er bei Ihnen verschütt gegangen ist. Aber irgendwo so ist es so, obgleich eben im Prinzip diese elektronischen Daten ja gespeichert werden könnten, irgendwie verschwinden sie sozusagen in the Cloud. Ne? Ja. Gut, also das mit dem Bestand sieht schlecht aus. Wer druckt denn schon seine E-Mails aus, nicht, und sammelt die? Das ist ja furchtbar, das macht man nicht. Gut, also das ist die Lage. Und Sie haben ja im Untertitel bei mir gelesen, also für eine neue Kultur des Privaten. Und zwar ist es so, dass an meinem Institut sich eine Arbeitsgruppe, die heißt Awareness Group, gebildet hat, die eben dieses Thema sich zur Aufgabe gemacht hat, als eine Reaktion eigentlich auf den NSA-Skandal, National Security Agency, und Snowdens Enthüllungen darüber. Nicht? Also das ist ja doch eigentlich durch einen Schock durch fast jeden und die Öffentlichkeit gegangen, obgleich man sich in mancher Hinsicht auch inzwischen wieder dran gewöhnt hat. Aber eben diese Arbeitsgruppe, die hat sich dem Thema zugewandt, des Privaten, und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Vergessen ist das Thema nicht. Im Gegenteil, es wird groß diskutiert. Und gerade an meiner Universität hat sich jetzt ein Forschungsverbund von immerhin 400 Wissenschaftlern gebildet über IT-Sicherheit. Naja gut, das ist eine technische Universität, aber trotzdem ist das schon sehr erstaunlich. Da sind natürlich Battelle-Leute und solche andere Institute noch dabei. Aber das ist ein Zeichen, wie man das Problem angeht und wie sie es auch in der Öffentlichkeit behandelt finden. Nehme ich das Thema Sicherheit. Nicht? Das heißt, man sucht eigentlich nach Möglichkeiten, die Privatheit zu schützen. Und da sind meine Leute hier an der Uni, das sind im Wesentlichen Informatiker und die suchen nach technischen Möglichkeiten, die Privatheit zu schützen. Und natürlich gibt es natürlich alle möglichen Rechte im Grundgesetz schon und also weiterhin auch eben alle möglichen Rechte in der Bundesrechtsprechung, die Privatheit schützen. Privatheit eben die privaten Daten, der Briefe, nicht ja Briefe natürlich vermeldete Geheimnis und des Bildes und so weiter. Also da bemüht man sich darum. Nur unsere Gruppe hat sich gesagt, ja. Und was soll denn da eigentlich geschützt werden? Nicht? Weiß man überhaupt, was Privatheit ist? Und ist diese Privatheit nicht schon sehr stark erodiert, um nicht zu sagen, vielleicht sogar leer? Vielleicht ist ja der Raum des Privaten, der geschützt werden soll, ein leerer Raum. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen von der anderen Seite anfangen, uns nicht um den Schutz des Privaten bilden, sondern eine Kultur der Privatheit entwickeln. Und der erste Schritt war das kann ich jetzt nochmal zeigen, dass wir zunächst mal auch eben eine Abwehrmaßnahme gemacht haben, dass der Darmstädter Kodex für den privaten Internetgebrauch, der im Wesentlichen auch eben eigentlich auf Enthaltsamkeit zurückweist, ist nicht der ganze, es geht nur bis Nummer 2, ich weiß ja über Schadgrenze und also sind 8, also nicht wie bei den 10 Geboten 10, sondern nur 8 Hinweise. Und zwar läuft das eigentlich auch darauf hinaus, dass man eben Privates überhaupt gar nicht erst in die Öffentlichkeit bringt. Also unsere These ist eigentlich die, in dem Moment, wo man das eigene Leben zum Datum, zu einer Datenmenge werden lässt, die dann das Thema ist, der Schutz ist, ja, also in dem Moment ist man ja im Grunde schon in der Öffentlichkeit. Das heißt also, man muss eigentlich versuchen zu verhindern, das eigene Leben zu verdaten. Ein interessantes Thema dabei ist ja die Sache mit den Gesundheitsdaten, nicht? Also wie sie leben und sich ernähren und so weiter. Das kann natürlich alles verdatet werden. Ich habe also gerade jetzt unterwegs in der Zeitung gelesen, dass die Techniker Krankenkasse diese kleinen Datengeräte, die man am Arm trägt, die alles messen, das wollen sie dann ans Internet anschließen und auf diese Weise für ihre Kunden schon mal sich ein Bild ihrer Lebensform machen. Also ich kann in diesem Zusammenhang nur das Buch von Dave Eggers, The Circle, empfehlen, das darstellt, worauf das in Kürze wohl hinauslaufen wird. Ich will bloß sagen, dass also, wenn unsere Versicherungen solche Daten haben und benutzen können, kann das auf Dauer eigentlich den Verlust des Solidaritätsprinzips bedeuten, nämlich, dass jeder sich nur gegen sich selber versichert, nicht? Also er wird nicht mitgetragen von der Gemeinschaft, sondern die Versicherungen könnten so viel über ihn wissen, dass jeder seinen speziellen Tarif kriegt. Nicht? Also das ist das, worauf das hinauflaufen kann. Aber sehen Sie, der Punkt ist ja eigentlich der, dass man seine eigene Lebensform, seine Ernährung, seinen Umgang mit seinem eigenen Leib überhaupt erst zum Datum macht. Da liegt doch schon der Fehler. Nicht? Denn wenn man das gemacht hat, wird man sich über kurz oder lang nicht wundern müssen, wenn es diese Daten überhaupt gibt, dass sie abgefragt und verwendet werden. Das heißt also, unsere Zugang ist hier eigentlich anders. Der erste Schritt ist eben, möglichst Daten zu vermeiden. Und der zweite Schritt eben ist, dass wir darüber nachdenken, worin eigentlich die Privatheit besteht und ob die nicht von bestimmten Lebensformen, dass es überhaupt etwas Privates in unser Leben gibt, abhängt und dass man das entwickeln muss. Wir werden im Herbst dazu eine Tagung machen, das will ich Ihnen noch mitzeigen. Da ist, sehen Sie auch unsere eigene Homepage verzeichnet, wo Sie das im Einzelnen sich anschauen kann. Im Oktober werden wir diese Tagung durchführen. Und da wird also auch bei unserer die Tendenz der Tagung ist klar, aber wir werden natürlich Leute auch von unserem Forschungsverbund IT-Sicherheit einladen. Nicht, wir werden die anderen sehr wohl einladen, aber wir werden unseren Punkt stark machen und sagen, es kommt sozusagen noch, bevor es zur Verdatung kommt, ist es notwendig, dass wir eine Kultur der Privatheit haben. Gut, wenn wir wieder dunkel machen. Also, es ist so, dass unsere Gesellschaft von der Art ist, dass man eigentlich durch fast jedes gesellschaftliche Spuren Daten erzeugt und ins Netz stellt und auf diese Weise durch diese sogenannten Profile sich selbst in ein Profil, eine Netzpersönlichkeit umwandelt. Das geht vor allem über die sogenannten sozialen Netzwerke, aber auch durch das reine Konsumverhalten, sagen wir mal Amazon oder was immer, weil ihr Verhalten, ihre Präferenzen, ja nicht, es geht ja nicht bloß, was sie faktisch soll machen, sondern auch die Tendenz ihrer Person, nicht, wohin neigen sie, was mögen sie, dass das schließlich dort festgehalten wird und dann zu einem Profil führt. Also es sind eben nicht dann bloß das, was vor allem Jugendliche so ins Netz stellen bei Facebook, so einmal Bilder, Meinungen und Präferenzen, sondern es geht eben auch um diese Spuren des wirklichen Verhaltens. Nun muss ich dazu sagen, Sie sehen bei mir jemanden, der also gegenüber dieser ganzen Entwicklung skeptisch ist. Aber man darf nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, vor allem Jugendlichen, die da ganz begeistert mitgehen und das gerne machen. Und das geht ja zum Teil so weit, dass sie nicht bloß in Facebook, also persönliche Daten und Ereignisse hineinstellen, sondern eben geht ja so weit, dass es einige Leute gibt, die also über Webcam oder die Kamera im, hier ist keins dran, ja, doch. Also von ihrem Computer ihr Leben einfach eins zu eins ins Netz stellen. Ja, bei mir ist das inzwischen zugeklebt, denn es ist so, dass es ist leider durchaus vorgekommen, dass ohne, dass jemand das wollte, plötzlich er eine Anzeige für irgendeine Sache, die ihm nahegelegt wird zu kaufen, sein eigenes Bild, wie er vorm Computer sitzt, mit auf der Werbung hat. Ne? Gut, also das nur nebenher, dass man sagen muss, also ich bin da hier Fraktion, es gibt auch eine andere Fraktion in unserer Gesellschaft. Nun, also eben zunächst mal diese Frage eben mit der, worin besteht denn die Privatheit noch? Und da ist ja unsere erste Empfehlung, eben wieder private Briefe und zwar handschriftlich zu schreiben. Ich habe damit auch angefangen. Das heißt also, zu Freunden gegenüber eben auch handschriftliche Briefe wieder zu schreiben. Nun können Sie natürlich sagen, naja, also handschriftliche Briefe, also wenn wir noch im Zeitalter der DDR lebten, würden die ja vielleicht auch gelesen. Aber ich darf Ihnen hier ein Zitat, aber noch aus dem Dritten Reich von 1942, aus dem Briefwechsel von Rudolf Borchert und Rudolf Alexander Schröder mitteilen. Borchert schreibt an Rudolf Alexander Schröder: Umfangreiche Briefe mit der Hand geschrieben sind zudem nicht nach dem Herzen der Zensur. Vieles derart scheint einfach kassiert zu werden. Ne? Also dieser, das sind übrigens beides bekannte Philologen und Übersetzer. Und der Borchert hat auch in dieser damaligen Zeit Briefe an Rudolf Alexander Schröder auf Latein geschrieben. Ich dachte, das sagte er, dass die Zensur eben sowas nicht lesen kann. Aber er sagt eben schon, Handschrift ist eigentlich gut, bloß eben diese Befürchtung, dass sie schmeißen es dann gleich weg, wenn sie es nicht mehr lesen können. Na gut, also dieser erste Punkt wäre eben, dass man eben seine eigene Handschrift und auch, sagen wir mal, den Verkehr mit Freunden zumindest in der Form des privaten Briefes vollzieht. Nun, der zweite Punkt ist ja, dass also grundgesetzlich eben die Wohnung als privater Raum geschützt wird, nicht? Das ist eine der Grundrechte sogar. Aber natürlich müssen wir fragen, ja, und ist die Wohnung eigentlich wirklich privat? Was hat man dafür getan, dass sie privat ist? Nicht? Ist es nicht häufig so, dass die Wohnungseinrichtung bei vielen Leuten also von der Stange ist oder von einem Einrichtungsfirma gestellt wurde? Dasselbe Problem natürlich letzten Endes auch also bei der Konfektionskleidung. Und einer von unseren Mitarbeitern, der Hermann Heine, hat mal einen wunderschönen Artikel geschrieben über den Versuch, insbesondere von Jugendlichen, sich selbst zu verwirklichen über Mode und Kleidung. Und dann diesen Wettlauf, ja, also man versucht, man doch vorne dran zu sein, eine Sache doch zu haben, und dann in Kürze haben alle anderen das auch, sodass man dann nicht so schnell wieder was Neues kaufen muss. Er hat herausgefunden, dass also manche Firmen, wie zum Beispiel die Firma Zara, nicht wie traditionell es üblich war, dass sie eine Frühjahrskonfektion und eine Herbstkonfektion haben, sondern inzwischen haben die 16 Konfektionen über das ganze Jahr verteilt, sodass also die Anhänger und Käufer sich mal beeilen müssen, noch was zu kriegen. Und dann kommt schon die nächste. Also es ist ein Wettlauf eigentlich von dem Versuch, Selbstverwirklichung durch Konsum herzustellen und dem sozusagen der Unmöglichkeit, die eben durch den Konfektionscharakter dieses Konsums bedingt ist. Nun, ein dritter Punkt, der hier für mich sehr wichtig ist, wenn ich frage, worin besteht eigentlich die Privatheit, ist es so, dass Privatheit traditionell verstanden wird einfach als Gegensatz zu öffentlich, privat und öffentlich. Und das ist in gewisser Weise auch richtig. Das wird wunderschön beschrieben in einem fünfbändigen französischen Werk über die Geschichte der Privatheit. Nur jetzt, wo läuft es hinaus? Gerade dieser Gegensatz, dass Privatheit eigentlich im Gegensatz zu öffentlich ist, ist die Frage eben, ab wann glaubt man, dass die Öffentlichkeit anfängt? Ich will bloß einen Punkt nennen, ein ganz berühmtes, nicht? Die Privatheit könnte ja auch mit anderen geteilt werden, die Familie. Und dagegen ein Zimmer für mich allein, nicht? Das berühmte Buch von Virginia Woolf, nicht? Jedes Kind will dann ein Zimmer für sich allein haben. Das heißt, gerade die Privatheit, die eine geteilte Privatheit sein könnte, die wird durch das dominante Prinzip der Individualität in unserer Gesellschaft untergraben. Erwachsen werden heißt, Individuum zu werden, und deshalb jedes Kind will sein eigenes Zimmer haben und trennt sich eben, löst sich aus der Familie bereits im Familienraum. Aber immerhin, das ist wichtig, und deshalb muss man danach fragen, was müsste man denn eigentlich pflegen an Umgangsformen, um so etwas wie geteilte Privatheit herzustellen. Ich komme nochmal darauf zurück. Also, Nein, ich schließe mich sogar an, nämlich dass ich jetzt mal ins Positive hineingehe, nämlich die Kultur der Private und eben von dieser Grundauffassung unserer Gruppe ausgehe, dass Privatheit kein Faktum ist, wie eben technischer Schutz von Privatheit und juristischer Schutz von Privatheit unterstellen, sondern Privatheit wird durch ein bestimmtes Verhalten, eine Lebensform und eine Kommunikationsform von anderen hergestellt und eben unter anderem auch geteilte Privatheit wie in der Familie. Deshalb gehe ich mal von dem Beispiel Familie aus, weil das auch am bekanntesten ist. Gucken Sie sich mal da mindestens das traditionelle Familienleben an. Das ist dadurch charakterisiert, dass die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern keine ökonomischen Beziehungen sind. Es gibt leider Fälle, ich habe selber in meiner Kinderfamilie sowas erlebt, wo die Schulleistungen vom Vater abgerechnet werden. Ne? Also das Kind kriegt eine Belohnung, aber muss für eine gute Lohnung, muss aber an den Vater zahlen für eine schlechte Lohnung. Also das ist nicht der Fall. Hausarbeit wird auch nach wie vor nicht bezahlt, obgleich da ein gewisser Druck entstand in der Richtung. Das ist überhaupt ein Thema für sich. Also gut, also die Privatheit in der Familie besteht darin, dass man nicht ökonomische Beziehungen zueinander hat und pflegt. Das Zweite ist etwas, was ich vorher, hatte ich ja den ersten Punkt bei dem Kurve, es war ja Schamgrenze. Es herrscht in der Familie eine gewisse Schamlosigkeit, sagen wir mal ruhig Schamfreiheit. Das heißt, bei vielen Familien ist es durchaus möglich, dass man sich nackt zeigt, auch vielleicht auch nackt herumläuft. Was aber noch wichtiger ist, dass der Bereich der Hygiene, der sonst ja sozusagen zu dem Privatesten des Privaten gehört, nicht? Also denken Sie mal, wenn Schrift und Wohnung alles schön und gut, nicht? Aber irgendwo beim Punkt Hygiene, da wird es wirklich kritisch, nicht? Und da ist auch so, dass, sagen wir mal, historisch, vor allem im 18. Jahrhundert, eben das Closet, Closed, das Kabinett entstanden ist, nicht? Also bei Goethe können Sie noch lesen, bei seiner Italienreise, dass er bei den Gasthäusern in Italien fragt, ja, und wo ist hier die Toilette? Ja, überall, nicht? Das war 18. Jahrhundert. Und aber jedenfalls ist es so, dass die Entwicklung der Privatheit eben zum Beispiel vor allem zu einem am abgeschlossenen Bereich, nämlich dem Closet, Closed Room, geführt hat. Und das heißt, man kann hier auch erkennen, da werden Sie auch sehen, viele, viele andere Dinge, dass eigentlich das Thema der Körperhygiene eins der privatesten und intimsten Bereiche ist. Nicht der eben geschützt und entwickelt werden muss, beziehungsweise ist es so, dass hier gerade die geteilte Privatheit in der Familie derart ist, dass man an dieser Stelle häufig vor den anderen Familienmitgliedern keine Scham kennt. Vor allem Kinder gegenüber den Erwachsenen nicht. Dann ist ganz wichtig, nämlich die Kommunikationsform in der Familie. Es ist so, dass traditionell in vielen Familien eine Familiensprache, eine Entwicklung einer individuellen Sprache, in der man sich sozusagen zu Hause fühlt und sich miteinander verständigt als zusammengehörig, entwickelt hat. Am schönsten finden Sie das in der Literatur, in den Werken von Kempowski, insbesondere dem ersten seiner, sagen wir, historischen Reihe, das heißt, uns geht's ja noch Gold. Schon diese Formulierung, uns geht's ja noch Gold und nicht gut. Das ist ein Familienausdruck dieser Familie Kempowski gewesen. Das ist also so, dass also die Privatheit eben auch darin besteht, das, was eben immer möglich ist, und weil ich ja auch, wenn man in Dialekten und so weiter sich ergibt, dass es also sozusagen herunterspezifiziert wird bis auf den privaten Raum der Familie, dass Leute eben miteinander eine bestimmte Terminologie teilen. Also als ich anfing, über meinen Großvater zu arbeiten, ich erstmal versuche, was erinnere ich überhaupt von ihm, war das Erste, dass ich eine Liste von solchen Ausdrücken mir aufgeschrieben habe und erläutert habe, die eben eigentlich nur in unserer Familie üblich waren. Gut, also sowas muss man ausbilden. Ich komme jetzt aber gleich zu einem im Grunde noch viel wichtigeren Punkt, nämlich die Familiengeschichten oder das Erzählen in der Familie. Wir haben ja in Deutschland eine schöne Erinnerungskultur eigentlich öffentlich und es wird ja auch wirklich gepflegt. Aber hier ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass so etwas wie da mal der private Raum der Familie davon lebt, dass man aus der Familie, in der Familie erzählt. Also auch den zeitlichen Lebensraum miteinander erweitert über Generationen. Also bei mir in meiner Kindheit war das noch der Fall, sodass also meine Erinnerung ohne weiteres ins 19. Jahrhundert zurückgeht, nicht? In dieser plastischen Familienerzählungen. Nicht? Also das ist ganz wichtig und es gibt ja auch Kulturen, wo genau, das kann ich Ihnen jetzt aber nicht genau sagen, müsste man in der Ethnologie mal nachschauen, wo die Identität von bestimmten Stämmen durch eben solche Erzählungen hergestellt wird. Gut, also das wäre ganz wichtig für so etwas für Familie und ich muss leider bedauernd feststellen, dass dieses Erzählen in der Familie, Familiengeschichten, auch sehr zurückgegangen ist. Es liegt natürlich zum Teil an der Reduktion der Familie zur Kleinfamilie, beziehungsweise bis zum Single-Haushalt. Ja, wer soll wem was erzählen? Vor allem das Fehlen der Großeltern in der alltäglichen Familie spielt hier eine große Rolle. Ich meine, wenn ich gesagt habe, dass meine Erinnerungen bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, liegt das natürlich daran, dass zwei meiner Großmütter praktisch immer bei uns in der Familie mitgelebt haben. Aber ich würde sagen, das ist ein Punkt, wo man sich extra vornehmen könnte. Und ich habe auch mir das überlegt, dass ich das mit meinen Kindern irgendwie noch praktizieren muss, zumindest bei bestimmten Festen, dass das ein Punkt ist, aus der Familie zu erzählen. Nun, schließlich komme ich zu dem, was natürlich auch grundgesetzlich verankert ist, eben die Wohnung. Nicht die Wohnung in privater Raum. Das ist aber das. Dass es ein familiärer Raum sein soll, steht natürlich nicht im Grundgesetz. Und vor allem ist es natürlich so, dass diese Privatheit auch hier sehr stark durch den Individualismus geschrumpft ist. Ich weiß, dass in Hamburg mehr als 50% der Haushalte Single-Haushalte sind. Ne? Aber ich rede ja hier gerade von geteilter Privatheit in der Familie. Und da ist es eben so, dass man eigentlich gemeinsame Räume hat. Und ich habe ja schon erwähnt, gerade mit dem Hinweis auf dem Buch von Wolf, dass da auch ein Auflösungsprozess stattfindet. So, nun aber die Frage bei der Wohnung. Ja, gut, ich habe jetzt ja gesagt, die Verhaltensform miteinander, also nicht ökonomisch, keine strengen Schamgrenzen und so weiter. Aber die Wohnung selber, wie sie da ist, was macht denn ihre Privatheit überhaupt aus? Nun, ich glaube, darum muss man sich auch kümmern, nicht? Dass man also so wohnt und sich so einrichtet, dass das auch ein privater Raum ist und nicht so ein besseres Hotel, nicht? Was man da hat. Das kann man ja auch sein, nicht? Also das Angebot der Badezimmer und Möbelindustrie hat ja die Tendenz eben, dass eigentlich, ja, das Vorbild ist eben das Hotelzimmer, nicht? Na gut, also, ein wichtiger Punkt dafür ist, dass die Dinge, die da sind, gewissermaßen mit der Zeit gewachsen sind. Also sie sammeln sich an und die Dinge in der eigentlich sozusagen privat gelebten Wohnung haben alle ihre Geschichte. Das ist bei mir so und das ist häufig so, dass, die Dinge eben sozusagen was zu erzählen haben, weil die Zeit in ihnen anwesend ist. Das kann natürlich so weit gehen, für das, was mein Bruder den Fetischismus genannt hat. Nicht? Aber das ist auch ganz wichtig, wissen Sie, Hausratsversicherung schön und gut, das geht nur ums Geld. Aber wenn Ihnen wirklich was gestohlen wird, dann erstens, Sie fühlen sich beleidigt, dass überhaupt jemand Fremdes in Ihrer Wohnung war. Und zweitens, dass das, was Sie haben, und es ist wirklich privat, nicht? Und kann nicht nachgekauft werden. Ja, das ist auch eine, sagen wir mal, eine Kränkung, wenn das weg ist, nicht? Darauf muss man sich einlassen, nicht? Schließlich ja wieder die Verhaltensform. Es ist so bei Familien, die also wirklich in ihrer Wohnung leben und nicht so, wie Sigmund Baumann das beschreibt, ist sozusagen eine Fluid Society, hat man schwebt eigentlich nur so dadurch, nicht? Wenn man wirklich wohnt, dann gibt es dort Plätze, eigene Plätze in der Wohnung, nicht? Also am Esstisch zum Beispiel, nicht? Oder auch für die Arbeit. Oder es gibt in der Wohnung sozusagen eingelebte Wege, wie man geht, nicht? Also das ist auch eine Weise, dass die Wohnung, wie man wirklich die Wohnung zur privaten macht. Und dann natürlich ein Thema, was mir ganz besonders nahe ist, nämlich die Atmosphäre. Es ist so, dass dieser Ausdruck Atmosphäre, der heute kurz definiert, ja eigentlich so wie viel ein bestimmter Raum und ein Raum mit einer Stimmung oder ein Raum, in dem ein Gefühl in der Luft liegt, dass dieser Ausdruck zum ersten Mal wissenschaftlich gebraucht wurde von Hubert Tellenbach, und zwar, glaube ich, 1965, das Buch heißt Geschmack und Atmosphäre. Und das Interessante ist, dass dieser Tellenbach, der ein Psychiater war in Heidelberg, dass der das sehr wohl auch mit der Naturgeschichte in Verbindung bringt, der Begriff der Atmosphäre. Er sagt, Atmosphäre ist so etwas wie Nestgeruch, ein Geruch, der dazu führt, dass man sich zu Hause fühlt, nicht? Also das ist ein wichtiger Punkt, nicht? Also diese Atmosphäre, die kann einfach, wie nach Tellenbach, einfach schlicht der Nestgeruch sein. Aber es bedeutet natürlich auch vieles andere, zum Beispiel eben Einrichtungsgegenstände und ihre Konstellation, Licht und Ton, wie eben dadurch eben überhaupt ein Raum entsteht, der eben nicht von der Stange ist, sondern ihr privater Raum. Und das bedeutet nun für die Familie etwas sehr Wichtiges, nämlich die Familie ist eine Lebensform, in der man Stimmungen miteinander teilt, also dieses Atmosphäre, nicht? Wenn jemand sozusagen schlecht geträumt hat, das kriegen die anderen auch gleich mit und tragen das auch mit. Also man durch eben das leibliche Zusammenleben ist das, was man sozusagen, die Befindlichkeit, in der man sich aufhält, ist eine geteilte Befindlichkeit in der Familie. Wie wichtig und zentral das ist, das kann man gerade heute sehen, wo ja viele Kommunikationsformen Telekommunikation sind. Ich weiß nicht, ob das in der Familie auch schon stattfindet, dass dann die Kinder beide sitzen am Küchentisch und jeder hat sein Smartphone, die kommunizieren darüber. In Restaurants können Sie das beobachten, dass viele Leute so kommunizieren. Also wir leben im Zeitalter der Telekommunikation. Umso wichtiger ist es eben, dieses zu können und auch zu spüren und wertzuschätzen, dass man in der Familie, dadurch, dass man zusammenlebt, eben auch an der Gefühlslage des anderen ziemlich unmittelbar teilhat. Das kann man schon leicht erklären, wie das zustande kommt. Der klassische Ausdruck ist hier Mimesis, das heißt mit Vollzug eben im anderen. So, nun komme ich zum Schluss nochmal auf den privaten Brief zu sprechen. Also nehme ich also den handschriftlichen Brief, den man auch mit, wie es heutzutage heißt, Snail Mail, nicht mit der Schneckenpost. Das ist eigentlich das Private an dem privaten Brief. Und ich würde sagen, dass der private Brief einem die Chance gibt, eine Kommunikationsform zu praktizieren, die Martin Buber das Du genannt hat, nicht? Dass man also den anderen direkt anspricht und eben sozusagen sich selber dem anderen entgegenbringt. Dass das der Fall ist, kann man daran sehen, dass es ja also biografische Katastrophen gegeben hat, dadurch, dass also von jemandem, irgendwie sagen wir mal von der Ehefrau, ein Briefwechsel mit einer Geliebten entdeckt wurden oder eben, dass jemand sagen wir mal, unautorisiert Tagebücher von jemandem gelesen hat. Also es ist so, dass diese private Form des Briefes die Möglichkeit gibt, sich sehr intim dem anderen zu zeigen und das vielleicht gerade das zu wollen, dass der Brief vielleicht gerade dazu da ist. Ich muss sagen, das muss man nicht generalisieren, dass diese Briefe immer so sind. Ich hatte ja vorhin auf die großen Briefwechsel hingewiesen. Die haben zum Teil nicht unbedingt diesen privaten Charakter. Insbesondere gab es im 18. Jahrhundert eine Kultur des Freundschaftsbriefes. Und das hieß aber, dass also Briefe, die gewechselt wurden, dann aber auch in der Abendgesellschaft vorgelesen und weitergegeben wurden. Sie können ein Zeugnis von so einer Behandlung von Briefen im Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahren bei Goethe nachlesen. Aber es gibt ja auch die historische Tatsache, dass Gleim in Halle, Ludwig Gleim, er hat natürlich noch 3, 4 mehr weitere Vornamen, also Ludwig Gleim in Köln diese Freundschaftsbriefe in ihrem Austausch geradezu organisiert hat. Also das hat es sehr wohl gegeben. Es ist so eine Art Zwischenform, eben in der Zeit, wo die bürgerliche Öffentlichkeit entstand, können Sie bei Habermas mal auch nachlesen darüber, dass diese Briefform eben zum Teil sozusagen eine Art Halböffentlichkeit war, eben zwischen Freunden, aber in bestimmten Kreisen. Also das, was eben die sich herausbildende bürgerliche Gesellschaft war. Also das muss man, darf man nicht vergessen, dass das auch geht und historisch stattgefunden hat, dass auch diese privaten Briefe eigentlich halb öffentlich waren. Aber jedenfalls meine These nochmal zurück. Private Briefe sind eigentlich der Ort, wo man sich dem anderen so zeigen kann, dass man dem anderen an der eigenen Innerlichkeit teilnehmen lässt. Deshalb sind die Briefe ja auch so empfindlich. Und da möchte ich jetzt nochmal sozusagen als Gegenbeispiel den Roman von Eggers, The Circle, nennen. Da kommen ja nachher ein paar sozusagen Maximen für das gewünschte Zusammenleben vor, unter anderem die Maxime Privacy is Theft, Privatheit ist Diebstahl. Nicht? Was Sie mit dem anderen privat tauschen, das entziehen Sie allen anderen. Deshalb muss man zur Transparency übergehen. Und wissen Sie, dass Frau Clinton das tatsächlich gemacht hat? Gut, also alles ins Netz stellen, was man austauscht. Und ja, das kommt ja auch vor in diesem Roman. Sie müssen ihn unbedingt lesen. Also, nämlich, es ist ja so, die fangen die Politiker damit an mit der Transparency. Sie dokumentieren dauernd alles und stellen alles ins Netz, was sie machen, um nicht in den Verdacht zu geraten, zu klüngeln mit Spezies, nicht? Unter dem Schreibtisch und hinter verschlossener Tür irgendetwas zu arrangieren. Also, Sie sehen, eine unglaubliche Spannung zwischen Privacy und Transparency und hier in diesem Buch von Eggers, was fast so eine Art Zukunftsroman ist, aber eben sozusagen an der Schwelle der Gegenwart, also der eigentlich das beschreibt, was im Gange ist, wird darauf geantwortet von der Organisation Privacy is Theft. Privatheit ist Diebstahl. Man muss alles an alle anderen daran teilnehmen lassen. So, also, aber hier meine These ist, dass der private Brief die Möglichkeit gibt, eben dem anderen an der eigenen Innerlichkeit teilnehmen zu lassen. Und daran hat man eben auch ein Interesse, weil nämlich die Innerlichkeit bloß in sich verschlossen gewissermaßen vage und unbestimmt bleibt. Also ich würde das so formulieren, ein Gefühl, was man nicht ausdrückt, kann auch sein Gegenteil bedeuten, ist unbestimmt. Ein Gedanke, den man nicht formuliert, nicht ausspricht, enthält auch sein Gegenteil und bleibt auch unbestimmt. Deshalb ist es so, dass die dass sich aussprechen und mindestens jemanden Vertrauten sich zu zeigen, eine Möglichkeit ist, eben überhaupt in gewisser Weise wirklich zu sein. Und das ist ja auch nur dann möglich, wenn ein Verhalten im geschützten Raum stattfindet, sodass die Kontrolle des Wohlverhaltens und guten Benehmens wegfällt, dass also die Öffentlichkeit daran nicht teilhaben kann. Schließlich, ich habe ja gesagt, der private Brief möglichst auch handgeschrieben, dann komme ich auf etwas, was sozusagen die Kritik an der Graphologie in ein anderes Licht stellt. Also der private, privat geschriebene Brief ist ja nicht von der Art, dass der Empfänger daraus graphologisch den Charakter erschließt. Er kennt einen, ja, braucht er das denn, darf oder nicht? Also ist es so, dass der private geschriebene Brief in der Schrift etwas Gestisches hat, nicht? Das heißt also, man bringt sich dem anderen vor Augen, und der andere nimmt auf diese Weise an der eigenen leiblichen Gegenwart teil. Die Handschrift ist also nicht graphologisch oder physiognomisch von Bedeutung, sondern sozusagen als Ausdruck oder der vom anderen als Eindruck erfahren wird, nämlich einer Art Teilnahme an leiblicher Anwesenheit. Nun komme ich nun wirklich zum Schluss. Da gibt es noch mal ein schönes Bild, Herr Malik. Noch eine Referenz an Herrn Malik. Ihre wunderschöne Reihe hat ja den Titel Schreiben als Ereignis. Und ich muss sagen, Schreiben ist auch wirklich ein Ereignis. Und wobei ich also vor allem also dieses Moment der Unmittelbarkeit und Präsenz betont habe. Aber ich meine es auch insofern ist es ein Ereignis, als durch das Schreiben man, wie Sartre sagen würde, das für sich zu einem an sich wird. Ja? Also das, was eben in der Innerlichkeit, in einer Unbestimmtheit wolkig schwebt, Gedanken, Gefühle und so weiter, zu etwas wird, was für den anderen fassbar ist und wo der andere daran teilnehmen kann. Die Handschrift ist eine Manifestation der eigenen Innerlichkeit, also ein Ausdruck, und lässt andererseits den anderen an dieser Innerlichkeit und Leiblichkeit partizipieren. Ich danke Ihnen.